Luise, was würdest du sagen, ganz grob, ist das Ziel von psychologischer Forschung?
Das Verstehen vom menschlichen Erleben und Verhalten.
Wow, das klingt so toll, als hättest du es auswendig gelernt.
Als hätte ich es im ersten Bachelorsemester machen müssen.
Positiv korreliert. Der Psychologie-Podcast mit Kai und Luise.
Und damit herzlich willkommen zurück bei Positiv korreliert in der fünften Folge der fünften Staffel. Heute mit Luise. Hallo Luise.
Hallo Kai.
Schön, dass du wieder dabei bist. Psychologie das Ziel von Psychologie, darüber lernen wir sehr viel im Bachelorstudium und dann auch genau das gleiche nochmal im Masterstudium. Und du sagst, okay, wir wollen irgendwie Menschen besser verstehen, aber gibt es noch ein zweites Ziel, vielleicht ein bisschen angewandter? Was wollen wir eigentlich mit Psychologie erreichen?
Stichwort Praxis, finde ich, passt das schon ganz gut. Also wir wollen eigentlich die Theorien über das Erleben und Verhalten auch irgendwie immer so als Praxistransfer mit in den Alltag nehmen und zu schauen, was machen wir daraus?
Absolut. Ich glaube, es geht eben häufig darum, Prozesse zu verstehen und dann eben auch verändern zu können. Hoffentlich in eine positive Richtung. Das könnte man zumindest mal so als Ziel irgendwie ausgeben. Und mir ist aufgefallen in unserem Podcast, wir haben noch nie über Interventionen gesprochen. Oder zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir mal über eine Intervention gesprochen haben. Und deswegen dachte ich, können wir das so heute mal machen.
Yes, ich freue mich.
Ich habe eine Intervention mitgebracht aus einem Paper, was ich richtig gerne mag. Es geht nämlich um Diversitätstrainings am Arbeitsplatz gegen die Stigmatisierung von Frauen und gegen Sexismus am Arbeitsplatz. Aber ich dachte, okay, wir sprechen über das Paper, weil es hat auch ein paar coole Ergebnisse. Aber wir sprechen auch so ein bisschen darüber, wie würde man einfach eine Interventionsstudie selbst designen und selbst durchführen. Um was ist das eigentlich? Klingt das gut?
Tipptopp.
Bist du bereit?
Ich bin absolut
Sehr
bereit.
gut.
Theorie.
Dann würde ich das einfach mal mit dir so ein bisschen durchspielen, Luise. Wir haben jetzt dieses Thema, wir wollen irgendwie was gegen Sexismus am Arbeitsplatz machen. Was machen wir? Wie gehen wir vor? Was wären so ein paar erste Schritte, die du dir vielleicht anschauen würdest?
Ich glaube, ich würde mir erstmal so den Arbeitsplatz angucken, beispielsweise, wie ist das Geschlechterverhältnis, wie viele Frauen, wie viele Männer, whatever gibt es. Und dann gucken, okay, was ist überhaupt meine Zielgruppe und welches Training bedarf dann so einer
Ja,
Zielgruppe?
absolut. Jetzt hier in dieser Studie, man muss dazu sagen, Adam Grant war auch Co-Autor auf diesem Paper und hatte wahrscheinlich Zugriff auf ein sehr cooles Unternehmen, weil das braucht man ja auch in der Forschung. Man braucht ja auch den Access. Und hier ist ein sehr großes Unternehmen. Es wurde eine E-Mail rausgeschickt an 10.900 Leute oder knapp 11.000 Leute, die eingeladen wurden, an diesem Training teilzunehmen. Und da waren 62% männlich, 38% waren in USA und insgesamt Leute aus 63 Ländern, also auch ein sehr internationales Unternehmen. Und am Endeffekt haben dann an dieser Interventionsstudie 3016 Leute teilgenommen. Also wir haben eine große Stichprobe, daran kann es schon mal nicht liegen. Wie würdest du dann weitergehen? Du hast jetzt eine sehr große Stichprobe. Was macht man dann?
Das ist eigentlich das, was wir am Anfang schon angesprochen haben. Das heißt, wir haben ja aus der Psychologie eine theoretische Grundlage, beispielsweise über Themen wie Diversität. Und dann würde ich eben diese Theorien nehmen, die Mechanismen rausarbeiten und überlegen, okay, wo kann ich in diesen Mechanismen ansetzen, in einem Seminar oder in einem Vorlesungskontext? Und wie könnte ich jetzt aus dieser Theorie eben praxisnahe Übungen machen oder Inhalte schaffen, die eben dann auch da ansetzen, wo wir in der Theorie sagen, da passiert dann das und das.
Absolut, das ist, glaube ich, für die Leute, die das selbst designen, was sehr Spannendes, weil du dir quasi darüber nachdenken kannst, wie soll mein Training aussehen, was sollen die Leute in meinem Training machen. Aber dann natürlich auch ein paar mehr so administrative Faktoren, wie lange ist das Training, wie oft ist das für alle, ist das unterschiedlich für unterschiedliche Leute und so weiter. Da gibt es viele Entscheidungen, die man treffen kann. Mein Kritikpunkt allgemein an Interventionsstudien und ehrlich gesagt auch hier ist, dass es dann in dem Paper meist sehr schwammig nur formuliert ist, was eigentlich genau das Training war. Und bei so einem Training, du hast natürlich unfassbar viele Entscheidungen, die man treffen kann. Welche Materialien, welchen Hintergrund sollen meine Folien haben, die ich zeige? will ich überhaupt Folien zeigen, wie interaktiv ist das? Man kann ja quasi alles entscheiden. Und natürlich müssen diese Entscheidungen auch getroffen werden. Jetzt in dieser Interventionsstudie wurde das auch im Paper sehr schwammig beschrieben, aber ich kann dir ein paar Sachen sagen. Also sie haben gesagt, sie haben das Training entwickelt, um das Bewusstsein für die Allgegenwärtigkeit von Stereotypen zu schärfen gegenüber Frauen. Das heißt, es wurden dann auch wissenschaftliche Nachweise gezeigt über die Auswirkungen von Stereotypen auf Verhaltensweisen am Arbeitsplatz. Also so ein bisschen, was wir, glaube ich, Psychoedukation nennen würden. Man erzählt quasi über die Forschung. Und dann das Ziel war quasi, gegen Stereotypen zu entstigmatisieren und die eigenen Stereotype aufzuzeigen. Da wurde aber nicht weiter ins Detail gegangen, wie man das wirklich gemacht hat. Und dann am Ende wollte man noch ein paar evidenzbasierte Strategien vermitteln, um eben Stereotype zu überwinden. Und die Teilnehmenden hatten auch die Möglichkeit, das zu üben. Insgesamt war das ein Online-Training, wo diese 3000 Leute dran teilgenommen haben. Und das war eine Stunde. Bevor wir weitersprechen über, was man sonst noch machen muss, damit das eine richtige Interventionsstudie ist, jetzt hast du gehört, eine Stunde dieses Training, wir wissen keine Details. Denkst du, wow, das hat riesige Effekte, das hat gar keine Effekte, das hat negative Effekte oder einen kleinen Effekt? Was wäre so deine Vorhersage?
Ich kann mir schon vorstellen, dass das einen Effekt hat. Der Effekt wird aber nicht sonderlich groß sein. Und das ist, glaube ich, so der erste Kritikpunkt, den ich hätte, aber den würde ich auch direkt wieder aushebeln, dass es ja an sich nur eine Stunde lang ist, was sich sehr kurz anfühlt. Aber ich glaube, wenn das funktioniert mit einer Stunde, dann kann halt kein Unternehmen mehr sagen, wir haben keine Zeit für Diversitätstrainings. Deswegen eine Stunde ist besser als gar nichts und ich hoffe auf größere Effekte, kann mir aber vorstellen, dass sie recht klein ausfallen.
Okay, was ich höre ist wahrscheinlich eher kleinere Effekte, aber wenn es ein kleiner Effekt ist, wäre das immer noch nichts Negatives, sondern im Gegenteil. Das Training muss ja auch nach dem Training nicht aufhören, wenn man direkt ein bisschen größer denkt. Aber okay, bleiben wir jetzt erstmal, wir haben jetzt dieses Training und du hast die Leute, die an dem Training teilnehmen. Was machst du dann, Luise?
Das ist ja eigentlich so ein bisschen wie in der Therapieforschung, da macht man klassischerweise sogenannte Prä-Post-Designs. Prä-Post bedeutet, man würde vor dem Training irgendwie Fragebögen ausfüllen lassen oder vielleicht eine Wissensabfrage machen, wenn man so psychoedukativ da dran geht und eben zu schauen, welche Einstellungen haben die Personen vor dem Training. Und einen ähnlichen Fragebogen oder ein ähnliches Design würde man auch danach dann implementieren, um dann zu schauen, wie sieht das dann danach aus. Und dann kann man eben auch beispielsweise direkt danach das nochmal ausfüllen lassen und dann nochmal, keine Ahnung, eine Woche oder so später, um zu gucken, wie langfristig sich das Ganze
genau,
dann auch
hält.
Genau,
weil so wie wir in der Psychologie langfristig definieren, ist meistens eine Woche dann.
Genau, eine Woche.
Das zählt in der Psychologie dann meist schon als langfristiger Effekt, aber absolut. Ja, das ist so das Standardvorgehen und man hat häufig Prä-Post, das heißt, man kann Leute mit sich selbst vergleichen, verändern sich die Leute. Was man häufig auch noch macht, was hier auch der Fall ist, dass man eben noch eine Kontrollgruppe oder zwei Kontrollgruppen dabei hat. Das heißt, hier, was ich cool fand, ist, man hatte eine sehr aktive Kontrollgruppe dabei. Bedeutet, es gab eine andere Kontrollgruppe, die hatten auch ein Training. Da ging es um Stereotype im Allgemeinen und nicht auf Frauen spezifiziert. Das heißt, das war schon eine sehr aktive Kontrollgruppe, wo man auch erwarten könnte, dass das Effekte haben könnte. Die haben dann, es ging, glaube ich, um Inequality allgemein und die hatten dann in diesem Training auch diesen Implicit Associations Test gemacht, den IAT, um quasi die eigenen Stereotype aufgezeigt zu bekommen. Und dann gab es noch eine Kontrollgruppe, die auch ein Training hatten, aber das war dann für aktives Zuhören und psychologische Sicherheit oder so. Also es gab keine Kontrollgruppe, die nichts gemacht hat, sondern es war ein recht konservativer Vergleich mit Leuten, die sich potenziell auch haben verbessern können. Und dann Messung Prä-Post hast du schon angesprochen. Und dann gab es hier noch eine coole Sache, die mir am besten gefallen hat an der ganzen Studie ist. Oder ich frage dich erstmal anders. Diese Prä-Post-Messung, du füllst davor was aus, du machst dann dieses Fancy-Training und dann füllst du das nochmal aus. Was wäre denn da so ein offensichtlicher Kritikpunkt?
Naja, die Versuchspersonen wissen ja schon, worauf es ungefähr hinauslaufen soll und sind dann vielleicht so ein bisschen tendiert dazu, bestimmte Antworten zu geben.
Absolut, das ist quasi ein großer Aufforderungscharakter bei dieser Art von Messung dabei, dass man das Gefühl hat, okay, ich werde mich wohl verbessert haben oder man will irgendwie den Leuten, die die Studie durchführen, irgendwie helfen oder man redet es sich selbst ein, dass es besser geworden ist. Das heißt, was wäre denn fancy, was man machen könnte, Luise, um das vielleicht zu verbessern?
Ich würde an der Postmessung was ändern und zwar irgendwie noch was implementieren, wo nicht so direkt auffällt, was man da jetzt misst und dass man eben irgendwie misst, ob das Training funktioniert hat oder nicht. Vielleicht experimentell
genau,
oder sowas.
Genau, das ist das, was sie gemacht haben. Quasi, sie haben noch reales Verhalten anschließend gemessen, unabhängig von der eigentlichen Studie. Und das haben sie auf zwei Arten gemacht und ich fand das super, super cool. Die eine Art, wie sie es gemessen hatten, war, dass ein bisschen nach der Studie alle Mitarbeitenden eine E-Mail bekommen haben von ihrem Supervisor, der sie gefragt hat, ob sie denn einen Kollegen oder eine Kollegin nominieren können, die besonders oder der besonders exzellent war in der letzten Zeit. Und dann hat man sich angeschaut, war die Leute, die die Versuchspersonen über alle hinweg vorgeschlagen haben, eher männlich oder eher weiblich. Das war ein Outcome, was man sich angeschaut hat. Und das Zweite, was ich noch besser fand, war, dann noch eine Zeit später haben nochmal alle eine E-Mail bekommen, wo sie gefragt wurden, ob sie dann bereit sind, so 15 Minuten mit einem potenziellen neuen Mitarbeiter oder einer potenziellen neuen Mitarbeiterin mal so am Telefon zu quatschen und die zu beraten. Und das war dann bei 50% der Leuten männlich und bei 50% der Leute weiblich. Und
cool,
so hat man sich quasi
cool
über den Fragebogen und den Selbstbericht hinaus angeschaut, hat dieses Training wirklich was gebracht oder nicht?
Ja, mein erster Impuls war so ein bisschen, ja, man kann ja auch die Frauen im Unternehmen fragen, wie sie das Gefühl haben, dass das Training gewirkt hat oder eben nicht. Aber ich glaube, der Bias da ist, dass natürlich wahrscheinlich sogar auch Frauen natürlich in diesem Diversitätstraining teilnehmen können und dann selber natürlich da irgendwie eine Einstellung zu
Ja,
haben.
also du hast recht insofern, dass Frauen auch in diesem Training mitgemacht haben und die Ergebnisse sind überraschend. Deswegen können wir da jetzt direkt einsteigen. Also wir haben jetzt ja quasi Daten von diesem Selbstbericht und wir haben Daten von diesem eher behavioralen Verhalten anschließend, wie die Leute mit diesen E-Mails umgegangen sind. Und psychologisch gesehen könnte man unterscheiden zwischen den Einstellungen, die Leute haben gegenüber Frauen, das ist eher der Selbstbericht, und quasi ihrem echten Verhalten. Das heißt, ab hier wird jetzt diese Unterscheidung getroffen zwischen Einstellung und Verhalten. Und was man findet, ist eine erfolgreiche Veränderung der Einstellungen. Das heißt, über alle Leute, die teilgenommen haben, hinweg findet man, die Leute haben anschließend positivere Einstellungen gegenüber Frauen. Und man kann natürlich direkt sagen, sagen sie jedenfalls. In dem Fragebogen geben sie an, dass sie positivere Einstellungen haben. Jedoch findet man überhaupt gar keine Veränderung des Verhaltens bei den Gruppen. Also man findet quasi erfolgreiche Veränderungen bei den Einstellungen, aber nicht beim Verhalten. Eine potenzielle Interpretation, die man machen könnte, ist zu sagen, naja, bevor man das Verhalten ändern kann, muss man ja wahrscheinlich erstmal die Einstellung ändern. Und das ist wahrscheinlich auch die Abfolge, wie es abläuft. Erstmal die Einstellung ändern und erst wenn die Einstellung verändert ist, kann man das Verhalten verändern. Das heißt, man könnte die Schlussfolgerung ziehen, das Training war insofern erfolgreich, dass es einen wichtigen ersten Schritt geleistet hat. Würdest du da mitgehen oder sagst du, das ist kompletter Quatsch und die Leute haben einfach nur gelogen in den Fragebögen?
Nee, also da würde ich auf jeden Fall so mitgehen.
Discussion.
Eine Frage noch, weißt du ungefähr den Zeitraum dieser behavioralen Postmessung der E-Mails?
Das weiß ich gerade leider nicht mehr auswendig, aber das war so typisch psychologisch. Also das war eine Sache von ein paar Tagen/Wochen nach dem Training.
Ja, ich habe das deswegen gefragt, weil ich dachte, okay, es ist ja mega, so eine Einstellungsveränderung zu haben. Aber wie kommen wir denn jetzt zu einer Verhaltensveränderung? Und wenn da jetzt einfach nur die Zeit sozusagen reicht, um den Prozess anzustoßen, dann wäre es ja perfekt. Aber vielleicht braucht es ja dann doch noch ein Training oder noch einen Impuls oder so ein Booster-Session oder sowas, irgendwas, um eben von Einstellungs- zu Verhaltensveränderungen zu kommen. Und ich finde, da könnte man dann nochmal ansetzen, zu sagen, okay, es ist cool, dass wir jetzt eine Einstellung verändert haben, weil das ist sozusagen der Grundbaustein. Aber wie können wir jetzt noch den nächsten Schritt gehen, dass wir Frauen beispielsweise im Unternehmen das dann auch wirklich merken, dass da irgendwie das Training was geholfen hat? Ich glaube, das wäre der nächste Step, den ich mir wünschen würde.
Das finde ich jetzt extrem spannend. Insbesondere, wenn wir uns doch mal anschauen, wie dieses Training ja aufgebaut war. Und ich habe vorhin Psychoedukation gesagt. Das heißt, realistisch gesehen war das Training auch auf Einstellungsveränderungen ausgerichtet. Man hat ja quasi gesagt, das ist die Evidenz, es ist nicht besonders gut, Stereotype gegen Frauen zu haben, das sind die Stereotype, wie auch immer dieses Training aufgebaut war. Und dann war so ein bisschen was mit Strategien, aber vielleicht müsste man das einfach wirklich in zwei Trainings aufteilen und quasi die vielleicht auch zeitlich aufteilen. Zuerst mal die Einstellung tackeln und dann in einem zweiten Schritt das eigentliche Verhalten. Das wäre eine praktische Implikation, die man schon mal davon mitnehmen könnte. Es gibt aber noch einen weiteren interessanten Befund, weil, und das ist auch ein häufiger Kritikpunkt an Interventionsstudien, wir haben jetzt ja 3000 Leute, die an dieser Studie teilnehmen und wir sagen, okay, im Durchschnitt gab es keinen Effekt. Und mit im Durchschnitt sage ich eigentlich schon, worauf ich hinaus will. Dieses Training hat ja nicht genau gleich für jede Person gewirkt. Das ist das eine. Und das zweite ist, manche Leute waren vor dem Training vielleicht auch ein bisschen sexistischer als andere. Das heißt, Leute haben unterschiedliche Start- und Ausgangspunkte und Leute haben unterschiedliche Veränderungen im Laufe des Trainings. Ein interessanter Effekt war, dass irgendwie Leute außerhalb der USA ihre Veränderung stärker verändert haben. Also das Training hatte auf Leute außerhalb von Amerika einen größeren Effekt. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, dieser größere Effekt bei Leuten außerhalb der USA könnte auch damit zusammenliegen, dass Leute außerhalb von den USA allgemein weniger supportive gegenüber Frauen war. Aber ich persönlich, also wollte jetzt in dieses Ergebnis gar nicht so viel reininterpretieren, weil man ja gar nicht weiß, aus welchen Ländern kommen die Leute außerhalb der USA denn überhaupt, weil ich denke, das könnte eine sehr große Rolle spielen, weil es ja überall auf der Welt in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Ansichten und Verhaltensweisen gegenüber Frauen gibt. Aber das ist zum Beispiel ein Beispiel davon, wo man einfach sieht, wir können nicht davon ausgehen, dass jeder den gleichen Effekt hat, sondern manche Leute sind vielleicht am Anfang weniger oder mehr supportive und die profitieren dann weniger oder mehr von dem Training. Aber das alles nur als Teaser, um jetzt eigentlich mein Lieblingsergebnis von dem ganzen Paper, nämlich ich habe gesagt, okay, beim Verhalten selbst gab es fast gar keine Veränderungen, außer bei zwei Subgruppen, nämlich bei Frauen und bei Leuten, die eh schon überhaupt nicht sexistisch waren und das überhaupt eh schon sehr supported haben. Das heißt, man hat es geschafft, das Verhalten zu ändern bei den Leuten, die es gar nicht gebraucht haben, sondern die eh schon von Anfang an eigentlich on board waren. Und das fand ich faszinierend. Und hat sich für mich dann so ein bisschen die Frage gestellt, wem bringen Online-Diversitätstrainings oder vielleicht in jeglicher Hinsicht Trainings etwas? Denen, die du eh schon überzeugt hast oder denen, die du nicht überzeugt hast? Und da wäre ich mal gespannt, deine Gedanken dazu zu hören.
Ich glaube, wo ich so angesetzt habe, ist so der Charakter des Trainings, weil du hast ja gesagt, okay, es ist eine Psychoedukation und das bedeutet ja eigentlich, dass man da eine Stunde sitzt und Informationen bereitgestellt bekommt. Und ich glaube schon, dass Menschen unterschiedlich motiviert sind, die Informationen nicht nur zu verarbeiten, sondern vor allem auch nach dem Training zu reflektieren. Und diese Reflexion bedeutet ja dann eben, das Verhalten oder die Einstellung zu verändern. Und wenn ich mich jetzt eh schon mit dem Thema Diversität auseinandersetze, dann bin ich natürlich super happy, da noch mehr Informationen zu bekommen und werde dann wahrscheinlich auch was an mir ändern, um Menschen, die vielleicht sexistisch sozialisiert sind und sich damit nicht so gern auseinandersetzen, die werden vielleicht eher bei so einem Training auch auf Durchzug schalten, wenn man das mal so sagen kann. Und ich glaube, dass man da vielleicht überlegen muss, wie gestalte ich so ein Training einfach in der Methode, in der Didaktik sozusagen, um auch Menschen abzuholen, die nicht schon per se motiviert sind, sich damit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Und vielleicht, genau, kann man da irgendwie ansetzen, wenn man so Trainings reflektiert. Aber es bedeutet ja nicht, dass es direkt schlecht ist, dass die Personen sich wieder damit auseinandersetzen, die es eh schon tun, dass sich gar nicht aushebeln.
Ja.
Oder was sagst du dazu?
Nee, ich bin da voll bei dir. Ich hab dann über das Training hinaus darüber nachgedacht, quasi die Frage, wen erreichen wir eigentlich mit den Sachen, die wir machen wollen? Und dann, ich dachte sehr schnell irgendwie an Klimaschutz, Klimawandel und quasi, wenn Leute sich für Klimaschutz einsetzen zum Beispiel, mit wem reden sie? Mit den Leuten, die eh schon irgendwie sehr bereit sind, das Klima zu schützen oder mit den Leuten, die sagen, gibt's nicht, brauche ich nicht, will ich nicht. Und ich glaube, häufig hat man eben so ein bisschen die falsche Zielgruppe. Ich glaube, was ich so ein bisschen mitnehme aus dem Paper, ist dann, man muss wirklich sehr stark auf das Publikum, wenn man so will, achten oder die Leute, die man erreichen will. Und dann auch so die Sachen ausrichten. Das heißt, wenn wir jetzt hier denken, in dem Paper war jetzt ja irgendwie Einstellungen und Verhalten als zwei unterschiedliche Faktoren. Und dann kann ich sagen, okay, was will ich mit meinem Training eigentlich tackeln? Will ich die Einstellungen oder das Verhalten angehen? Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe vielleicht Leute, die sind vielleicht eher sexistisch oder beschäftigen sich nicht so viel mit der Thematik, dann will ich vielleicht tatsächlich erstmal die Einstellungen angehen und schauen, dass sich das verändert. Aber bei anderen, die vielleicht schon mehr on board sind, da macht es vielleicht Sinn zu sagen, okay, ihr wisst, dass so und so das Richtige oder das Falsche ist, hier könnt ihr euer Verhalten verändern. Und vielleicht war das der Grund, warum hier zum Beispiel Frauen oder Leute, die eh schon positiver dem Ganzen gegenüberstanden, warum das für die einen größeren Effekt auf das Verhalten hatten, weil bei denen musste man ja nicht mehr die Einstellungen verändern. Aber vielleicht gab das doch mal so einen Ruck oder so einen Anlass zu sagen, so stimmt, und jetzt ist meine Chance mal zu zeigen, dass ich mich nicht sexistisch verhalte oder so. Und das fand ich einen sehr spannenden Punkt. Und dann als letztes vielleicht noch dazu, einfach zu sagen, so ja, einmalige Diversitätstrainings sind nicht eine eigenständige Lösung, die man dann abhakt und dann ist quasi gut, um jetzt irgendwie Gleichberechtigung am Arbeitsplatz zu fördern. Aber das bedeutet, und das hast du schön gesagt, auch nicht, dass wir es dann ganz weglassen sollten. Also nach dem Motto so, okay, wir sehen jetzt keinen Effekt auf Verhaltensveränderung, dann brauchen wir dieses Training nicht, dann müssen wir es auch nicht machen. Sondern ich glaube, man muss sich noch stärker Gedanken darüber zu machen, wen wollen wir erreichen und wie wollen wir das erreichen? Und vielleicht kann dann auch nicht jeder das gleiche Training einfach bekommen, sondern vielleicht einfach unterschiedliche Trainings.
Absolut. Also auf der einen Seite finde ich das auch voll gut, in so Trainings klare Zielgruppen zu definieren und auch wirklich Trainings zu machen für bestimmte Zielgruppen, die vielleicht weiter sind oder nicht so weit. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt was ich so reinwerfe, weil ich das selber mitbekomme, ist aber auch manchmal so eine Sozialdynamik ultra hilfreich. Also ich selber gebe manchmal ehrenamtlich so Tierethikkurse, meistens an Schulen. Und da geht es eben darum, so ein bisschen aufzuklären, wo kommt eigentlich unser Soja her oder was passiert eigentlich in der, Tiermassenhaltung. Und das ist ganz spannend oft, dass Schulklassen ein sehr diverses Publikum sind. Das heißt, da sind Kinder, die beispielsweise schon vegan, vegetarisch sind und sich damit ultra viel beschäftigt haben. Und auf der anderen Seite sind dann noch ein paar Kinder, die sich damit gar nicht beschäftigt haben. Und manchmal ist es da gerade cool, dass wir eben nicht differenzieren, sondern dass man, und da geht es aber so wirklich doll um Didaktik, Impulse gibt und dann die Kinder auch untereinander diskutieren lässt, dass sozusagen Menschen, die sich mit Dingen mehr beschäftigt haben, Impulse geben können zu anderen Menschen, die sich damit mit einem Thema noch weniger beschäftigt haben. Und vielleicht, keine Ahnung, habe ich gerade gedacht, könnten wir sowas auf der anderen Seite auch nutzen, dass ich mir nicht eins zu eins jemanden vornehme und so psychoedukativ dem irgendwie erzähle, was Sexismus ist, sondern dass ich vielleicht auch irgendwie Räume schaffen kann, Trainings zu implementieren, die einen Anstoß geben, dass die Menschen untereinander sich so austauschen, ohne dass ich da immer so lehrerhaft vorne sitze. Und ich merke einfach, dass das bei meiner Praxis irgendwie ganz oft gut funktioniert, auch wenn es vielleicht auch mal anstrengend sein kann oder so. Aber ich glaube, wir können schon auch beides schaffen, zu sagen, wir differenzieren, aber auch zu sagen, wir nutzen die Ressource, sage ich mal, dass Menschen sich damit schon beschäftigt haben und versuchen, so einen Raum zu schaffen, wo sich alle aufklären können.
Ja, absolut. Und wenn du dann eben vor dir eine sehr diverse Gruppe an unterschiedlichen Menschen vor dir sitzen hast, dann geben auch dort irgendwie diese Ergebnisse von dem Paper für mich zumindest sehr viel Sinn quasi. Bei manchen Leuten wirst du es vielleicht schaffen, nach einer Stunde, wenn du mit den Kindern dort sprichst, irgendwie vielleicht die Einstellung zu verändern und vielleicht mal noch mehr darüber nachzudenken, was sie überhaupt machen oder wie sie über das Thema nachdenken. Und bei anderen, die vielleicht schon überzeugt sind, die dann sagen, okay, jetzt verändere ich mein Verhalten in XYZ. Deswegen, ich finde einfach, dieses Modell von Einstellung, Veränderung ist was ich so ein bisschen aus der Folge mitnehme. Aus diesem Paper von Edward Chang et al. 2019 aus PNAS, einem sehr interdisziplinären Journal. Und jetzt aber dann als letzte Frage an dich, Luise, für deinen nächsten Smalltalk. Wem und was erzählst du Leuten über dieses Paper?
Smalltalk.
glaube, mein zentraler Aspekt ist erstmal, Psychologie ist auf jeden Fall praxisnah, aber zweitens, es gibt keine Hexerei, was so Interventionen oder Trainings angeht. Und Trainings werden oft durch ganz, ganz viele verschiedene Faktoren beeinflusst und ein Faktor ist auch einfach, wen habe ich da jetzt sitzen? Und vielleicht ist so für den nächsten Smalltalk cool zu sagen, okay, wir müssen nicht immer das Ziel haben, wenn es um solche Interventionen geht, dass alle Menschen rausgehen und den gleichen Stand haben sozusagen an Verhalten oder Einstellung, sondern man kann auch erstmal Teilziele formulieren. Und vielleicht ist das ganz cool, wenn es im nächsten Smalltalk darum geht zu sagen, ah, die Psychologie, die hat so viel Theorie, aber das funktioniert noch gar nicht so richtig, dagegen zu halten.
Ich glaube, das haben wir schon in sehr vielen Folgen gesagt, über den Podcast hinweg in den letzten 3 Jahren, aber quasi die Liebe der Psychologie zum Mittelwert ist eine der großen Schwächen der Psychologie und einfach sich Varianzen und Unterschiede zwischen Menschen anzuschauen ist nicht nur wichtig, sondern auch wertschätzend aller Menschen gegenüber, die ja auch sehr unterschiedlich sind. Und wenn wir das noch stärker erkennen, dann... Und jetzt würde ich von Kritik der Psychologie zu gesellschaftlicher Kritik übergehen und quasi sagen, häufig sehe ich, dass Leute versuchen, Leute zu überzeugen, die eh schon einer Meinung mit ihnen sind.
Ja, absolut.
Also wenn, also es spielt, macht einen ganz großen Unterschied, ob du jetzt irgendwie, keine Ahnung, über den veganen Lifestyle sprichst mit Leuten, die nicht vegan leben oder mit, keine Ahnung, deiner Freundesgruppe, die vielleicht auch alle schon vegan sind. Jetzt als ganz basales Beispiel, das macht einfach einen Unterschied. Und dann aber auch zu sagen, okay, wir müssen da eben auch anders rangehen und manchmal vielleicht eher auf die Verhaltensänderung gehen und manchmal eben auf die Verhaltenseinstellung. Deswegen, ich fand das Paper sehr intuitiv, hat sehr viel Spaß gemacht zu lesen und auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu quatschen, Luise.
Danke dir, dass du es mitgebracht hast. Ich fand es auch sehr cool.
Und jetzt haben wir mal ein Paper gehabt, wo wir über eine echte Intervention gesprochen haben. Also die Psychologie hat auch echten Impact auf die Welt.
Wir machen wirklich was.
Sagen wir uns zumindest. Vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns doch gerne auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr zuhört. Empfehlt uns doch gerne weiter an Leute, die entweder mit uns einer Meinung sind oder vielleicht auch nicht. Und schaut gerne auf Instagram vorbei. @positivkorreliert, alles klein und zusammengeschrieben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bleibt positiv.
Korreliert. Wir freuen uns. Ciao.